Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das Vogelgrippevirus H5N1 wurde in den USA jetzt auch bei Milchkühen gefunden und auch in Supermarktmilch. Darüber hinaus ist die Informationslage allerdings ziemlich dünn, kritisieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Europa. Was kann das für Folgen haben, auch weltweit, nicht nur für die USA? Darüber habe ich vor der Sendung schon mit Chris Walzer gesprochen. Er ist Professor an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und leitet das globale Gesundheitsprogramm bei der Wildlife Conservation Society in New York. Hallo, Herr Walzer.
Ja, guten Tag.
Herr Walzer, wenn sich jetzt ein Virus, das wir umgangssprachlich als Vogelgrippevirus bezeichnen, bei Kühen in den USA nachweisen lässt, beziehungsweise sogar in der Milch, sollten wir uns dann Sorgen machen?
Ja, erstens mal wollen wir gleich von Anfang an einfach klarstellen. Erstens mal, der Virus, also lebende Virus, wurde in Kühen nachgewiesen und in der Milch von Kühen. Aber in der pasteurisierten Milch, also in der Milch, die dann im Supermarkt gefunden wird, werden nur mehr Teile des Virus gefunden. Also der ist dann nicht mehr ansteckungsfähig. Nur so, dass jetzt keine unnötige Panik wegen pasteurisierter Milch oder so entsteht. Aber dieser Befund in der Milch ist natürlich besonders wichtig, weil er den Ausmaß darstellt, wie weit verbreitet der Virus schon in den Milchherden in den USA ist. Und wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, also die größte Dilemma ist die Langsamkeit, mit denen wir an Daten kommen. Also es hat einmal, ich würde sagen, es hat 4 Wochen gedauert, bis überhaupt Virussequenzen geteilt wurde. Aber dann wurde keine Metadaten sozusagen, also die Daten, die die Zeit und den Ort belegen, wurde nicht mitgeteilt ursprünglich. Erst vor ein paar Tagen sind diese Daten geteilt worden.
Also wie lange ist es her insgesamt, dass diese ersten Nachweise gefunden wurden?
Also die ersten Nachweise in Texas waren, ich glaube, es ist jetzt 6 oder vielleicht sind schon 7 Wochen.
Woran kann das liegen, dass die USA da so spärlich umgehen mit den Informationen?
Naja, hier geht es natürlich um einen riesen Industriezweig natürlich. Milchproduktion, Landwirtschaft, eine industrielle Landwirtschaft natürlich. Und da gibt es einen Interessenskonflikt offensichtlich. Und deswegen fordern wir ja schon seit Wochen, nicht nur wir bei der Wildlife Conservation Society, sondern auch andere wissenschaftliche Gruppen. Also es gehört ein unabhängiges Gremium da, das über die Sektoren drüber hinweggreifend die Leitung übernimmt von solchen Ausbrüchen. Ja. Weil wir sehen halt, dass diese Interessenskonflikte die Datenweitergabe massiv verzögert oder verschleiert zum Teil. Das ist natürlich besonders bedenklich zu dieser Zeit. Im Moment tun wir in Genf das Pandemieabkommen verhandeln. Wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungsphase des Pandemieabkommens. Wir sind schon in der 9. Runde. Das geht jetzt schon seit 2 Jahren. Und einer der ganz kritischen Punkte in diesem Pandemieabkommen ist ein massiver Meinungsunterschied zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden über die Weitergabe von Daten, die zeitgemäße und schnelle Weitergabe von Daten zu Pathogenen. Und der globale Norden macht natürlich sehr viel Druck auf den globalen Süden, damit diese Daten weitergegeben werden, was sie übrigens bisher immer getan haben. Zu ihrem Nachteil, muss man sagen. Und jetzt, also hier sieht man einfach eine wirkliche Doppelmoral, oder? Aber einerseits sitzt man am Verhandlungstisch und erzeugt Druck auf die anderen Länder im globalen Süden, dass sie Daten weitergeben und zur selben Zeit gibt man die Daten nicht weiter.
Also und eigentlich sollte man ja auch meinen, dass wir aus der Corona-Pandemie mehr gelernt haben, oder?
Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt, oder? Aber was wir noch immer nicht haben, sind gute Systeme, die über die Sektoren übergreifend das Monitoring und die Überwachung koordiniert, ohne Interessenskonflikt, oder? Das ist natürlich schon nach wie vor in den Kinderschuhen und nicht gut etabliert. Als gutes Beispiel hier, dieser Ausbruch in den Rindern wird ja zurückgeführt auf einen einzelnen Übersprung von einem Wildvogel, Wir wissen nach wie vor nicht, welche Wildvögel das waren, weil da gibt es keine koordinierte Überwachung.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Vogelgrippe bei Milchkühen. Jetzt haben wir geklärt, dass man irgendwie wenig weiß hier in Europa, weil die USA da sehr langsam sind mit der Datenweitergabe und sehr zögerlich. Aber was kann das denn am Ende für Folgen haben?
Naja, das Problem ist, also wir wissen jetzt, dass das natürlich weit verbreitet ist in den Milchherden. Ich habe heute noch nicht geschaut, aber ich glaube vorgestern waren wir in 8 oder 9 Bundesstaaten inzwischen. Herden schon nachgewiesen und dann durch diese Befunde in der Milch wissen wir, dass es natürlich noch wesentlich weiter verbreitet ist. Die Folgen sind, dass der Virus derzeit in einem Säugetier sich weiterentwickeln kann. Vogelgrippeviren, wie alle Influenzaviren, hat eine extrem hohe Mutationsrate und ist besonders agil im Entwickeln von neuen Zügen, also von neuen Fähigkeiten. Und diese Ausbreitung in einem Säugetier wie Rinder und möglicherweise weit verbreitete Übersprünge in Arbeitern, die an diesen Betrieben arbeiten, ermöglicht natürlich die Entwicklung von neuen Zügen, die es möglicherweise leichter machen, damit sich der Virus dann beim Menschen ausbreiten kann.
In den USA wurde der Vogelgrippevirus in Milchkühen gefunden. Was genau das auch global für Folgen haben könnte, darüber habe ich hier im Deutschlandfunk Kultur mit Chris Walzer gesprochen. Er leitet das globale Gesundheitsprogramm bei der Wildlife Conservation Society in New York. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Walzer.
Danke vielmals.